Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Mit dem Jan von Doppel.
Das ist der Doppelpunkt heute mit dem Radio 1-Chef und noch Fernsehmoderator Roger Schawinski für einmal als Gast und nicht als Gastgeber hier in dieser Sendung, dass kurz bevor seine Sendung beim SRF eingestellt wird, sein neues Buch rauskommt, die Schawinski-Methode und mitten in der Corona-Krise. Über das alles reden wir natürlich in der nächsten Stunde am Mikrofon der Jan von Doppel.
And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs.
Bob Marley, Redemption Song, der erste Musikwunsch vom Radio 1-Chef Roger Schawinski. Heute am Sonntagmorgen im Doppelpunkt, kurz bevor seine Fernsehsendung Schawinski abgesetzt wird und sein neues Buch rauskommt mit dem Titel Schawinski-Methode. Herzlich willkommen, Roger.
Danke für die Einladung, Jan.
Ja, du hast dich ja praktisch selber eingeladen, oder?
Auf eine Art und Weise. Also, wir haben, glaube ich, gemeinsam beschlossen, dass da vielleicht ein Moment ist, wo wir vielleicht ein bisschen reflektieren und vielleicht auch ein paar interessante Sachen an die Hörerinnen und Hörer weitergeben.
Genau, die nächste Woche und die nächsten Tage hätte eigentlich so eine Art Schawinski-Festspiel werden. Letzte SRF-Sendung, ein neues Buch rauskommt, ein Doc-Film, der rauskommt. Jetzt aber redet alles über das Coronavirus, über die Krise. Wie ist das für dich?
Natürlich so überraschend wie für alle anderen, weil das haben wir noch nie erlebt. Und ich habe mir jetzt überlegt, eben, wie reagiere ich auf das? Und ich schreibe das eben auch in meinem Buch. Eigentlich weiss man, wer man ist, wie man reagiert, am besten in einer Krise, oder? Am besten. Der kommt es am ehrlichsten raus. Und in so einer Krise sind wir jetzt im Moment. Und jeder muss sich jetzt neu definieren. Und das geht mir genau gleich wie allen anderen.
Was hat das denn in dir für Gedanken ausgelöst, wenn du sagst, du tust dich jetzt auch hintersinnen? Da?
Ich muss einfach schauen, wie ich reagiere. Reagieren.
Du bist ja eine Risikogruppe.
Genau. Eben, wie verhalte ich mich? Ich bin einer von denen gewesen, der vor Wochen schon eigentlich darauf hingewiesen hat, anders als der Markus Somm, mit dem ich mich da immer am Montag duelliere, verbal, wo immer gesagt hat, hey, hör doch auf, man weiss doch da nicht genug und so. Und irgendwie habe ich aufgrund von diesen wissenschaftlichen Fakten, wie sie sich präsentiert haben, immer gewusst, da kommt etwas auf uns zu. Und wie heftig das uns trifft, denn, vor allem wenn es dann da ist, das habe ich mir auch nicht so richtig vorstellen können. Wir sind ja eigentlich erst am Anfang.
Eben, wir sind jetzt voll in dieser Welle rein. Es kommen Zahlen raus jeden Tag, fast stündlich. Es sind unglaubliche Zahlen. Italien weit über 2000 Fälle jetzt. Neue pro Tag, Deutschland über 1000 und so weiter. Das hättest du so auch nicht erwartet.
Ja, man hätte es eigentlich müssen erwarten. Und wenn man das sieht, wie es die Chinesen gehandelt haben, zuerst gar nicht, haben sie es irgendwie wollen vertuschen und nachher genau das Gegenteil und haben das ganz radikal gemacht. Und wie man jetzt sieht, eben, man muss dort anschauen, weil dort hat es angefangen, dort ist die ganze Entwicklung weiter. Auf diese radikale Art und Weise hat man das einigermassen können eindämmen. Und das steht uns jetzt eben auch bevor, ganz klar. Weil das ist eben nicht etwas, wo der Grenzen aufgehalten werden kann. Wo alle Leute sagen, oder viele Leute, man muss Grenzen schliessen. Das ist ein globaler Virus. Der globale Virus, der verbreitet sich. Und ob jetzt ein Italiener oder ein Schweizer aus Italien in die Schweiz kommt, ist genau gleich der Virus, kennt also keinen Unterschied im Pass. Und darum verwundern mich die Massnahmen, dass man zum Beispiel die Schweizer aus Italien einfach wieder reinlässt, ohne sie, sagen wir, eben in eine Quarantäne zu versetzen und so weiter davor. Oder in Amerika, die Amerikaner, oder? Der Donald Trump hat gesagt, keine Flüge mehr aus Europa. Amerikaner können zurückfliegen. Ich habe jetzt Bilder gesehen heute Morgen. Gestern sind die Leute zum Teil 3 Stunden lang eng zusammengepresst in Wartehalle im New Yorker Flughafen. Und da kann man sich ja vorstellen, was dort passiert. Dann hat man denen gerade ein bisschen Temperatur genommen und dann können sie reingehen. Das sind alles so Pseudo-Massnahmen, die ergriffen werden. Vor allem von Leuten, die eben das Gefühl haben, eben America first oder man muss Grenzen machen. Nein, man muss Grenzen machen zwischen Leuten, die den Virus haben und Leuten, die den Virus nicht haben. Und nicht zwischen Nationalitäten.
Aber dort fängt ja genau das Problem an. Man weiss nicht, wer den Virus hat. In der Schweiz, wo man gesagt hat, wir sind gut vorbereitet, 2000 Tests können wir pro Tag machen. Das ist viel zu wenig. Wenn ich schaue, in Italien hat man 2500 Neuinfektionen pro Tag. Wie will man da in der Schweiz mit 2000 Tests suchen?
Das ist überraschend. Also wenn man sieht, in Südkorea werden 10'000 pro Tag werden getestet. Und Nancy Pelosi hat es richtig gesagt, die wichtigsten 3 Massnahmen gegen die Epidemie heissen testen, testen, testen. Jetzt hat Roche, und das finde ich grossartig, offenbar einen neuen Test rausgegeben, wo man innerhalb von 4 Stunden das Resultat rausbekommen kann und wo man unglaublich viele Leute testen kann. Da zeigt sich wieder die Stärke von der Schweizer Industrie, die in dem Moment sich wirklich profilieren kann. Und in Amerika, wo ja, glaube bis vor gestern erst 11'000 Leute getestet worden sind, obwohl der Donald Trump gesagt hat, jeder kann sich testen lassen. Eine von diesen vielen Lügen. Und ich glaube eben, das ist noch wahnsinnig etwas passiert. Wenn man das Vertrauen verliert in die Führung, dann kann das genau in dieser Situation fatal werden. Dann glaubt man gar nicht mehr und dann wird alles noch schlimmer.
Hast du das Gefühl, in der Schweiz, der Bundesrat, der hat da gut geführt, haben wir da vielleicht eine bessere Methode gefunden? Können wir dem Bundesrat vertrauen?
Ja, wir müssen. Aber ich glaube, man hat in der Schweiz genauso spät reagiert wie allen anderen Ländern. Und der ehemalige italienische Ministerpräsident Renzi hat ja vor einer Woche schon gesagt, schaut auf Italien, macht nicht die gleichen Fehler. Und man muss merken, man hätte Italien unterstützen müssen. Man müsste den Italienern sagen, wir geben euch Geld, dass ihr das schneller machen könnt. Und nicht einfach zuwarten und dann irgendwann mal versuchen, mit Grenzschliessungen das anzubringen. Das Wort Quarantäne kommt ja aus dem Mittelalter, 40 Tage, sind die Leute, die nach Venedig reingehen wollten, während der Pestepidemie am Rand von der Stadt zurückgehalten worden. Die Venezianer hat man reingelassen, die Pest damit natürlich auch. Und genau das Gleiche machen wir 500 Jahre später.
Und ich meine, es ist schon speziell, wenn ich jetzt auch zu Deutschland schaue, Deutschland ist eigentlich ein Land, wo ich muss sagen, im Normalfall die Regierung ja nicht irgendwo in Aktionismus. Jetzt sagt man, wenn man aus der Schweiz oder aus Italien einreist, soll man 2 Wochen Quarantäne. Die Chance, aber das... Man sich in Deutschland ansteckt, ist ja genau gleich groß wie in der Schweiz.
Es ist irgendwas jetzt passiert. Also, das jetzt die Schweiz, plötzlich sind wir das Problemland. Und grotesk ist, da habe ich gestern gelesen, Guatemala will verhindern, dass Amerikaner nach Guatemala kommen. Weil in Guatemala gibt es es noch nicht. Und umgekehrt auch dürfen die Amerikaner, dort, wo sie sich jetzt ausbreiten, plötzlich nicht mehr nach Guatemala gehen. Wobei man immer gesagt hat, die kommen ja von dort her, kommen Zeugen, Mörder, Vergewaltigungen, etc., Build this Wall und so weiter.
Es dreht sich alles um.
Und jetzt, ja, auch Mexiko will Grenzen schliessen zu Amerika, nicht Amerika zu Mexiko. Also alle die Sachen, wo irgendwelche, sage ich jetzt, Populisten, Nationalisten und so ihre Hirne zusammengebraut haben, werden durch die Klima, durch die Krise, die Corona-Krise, auf den Kopf gestellt.
Hast du das Gefühl, es ist wirklich schon in der breiten Bevölkerung angekommen? Wenn ich mit Leuten rede, dann höre ich sehr viel, ja, nein, ich gehe jetzt gleich nicht. Es sind ja weniger als 50 Leute. Wie wenn die Grenze von 50 Leuten irgendwo würde verhindern, dass man sich ansteckt? Prinzipiell geht es ja um möglichst wenig Kontakt zu haben. Und ich glaube, das ist noch nicht durchgekommen. Man stützt sich immer noch auf die Massnahmen, die die Regierung anordnet.
Man ist irgendwie geistig dort vorbereitet, dass einem das selber kann treffen kann. Weil ich bin 74, ich habe das in meinem ganzen Leben. Und dazu gehöre ich eben zu der glücklichsten Generation, die es jeder Menschheitsgeschichte gibt. Am besten Ort von der Welt in der Schweiz zu einer Generation, die nie eine ernsthafte Krise selber erlebt hat. Alles ist an uns vorbeigegangen. Und darum ist man vielleicht nicht bereit, zu realisieren, dass es das mal anders ist. Ein Arzt hat mir gestern gesagt, wenn du in einem Raum bist mit 20 Leuten, und viel, da ist die Chance, dass du dort angesteckt wirst, 20%. Weil nur wenn einer von diesen 20 das hat, kann er 4 andere anstecken. Also das ist das Risiko, das man hat. Und immer mehr, je mehr man weiss, desto klarer wird das und desto einschränkender sind ja die Massnahmen. Wenn man jetzt sieht, in Italien haben sie zuerst ein paar kleine Städtchen haben sie irgendwie in Quarantäne gemacht, dann Norditalien, dann ganz Italien und jetzt ist Lockdown, jetzt kann gar niemand mehr rausgehen und Spanien macht das Gleiche.
Auch in die Richtung. Dort können die Läden nicht mehr offen haben, außer sind Lebensmittelläden und Apotheken.
Eben, das heisst, all das, was wir jetzt machen oder was die Regierung anordnet, das kommt einfach zu spät, weil der Virus ist da. Und jetzt muss jeder Einzelne A, die Massnahmen richtig beachten, B, muss er, wenn er sich verhält, eben nicht nur an sich denken, sondern eben auf die anderen. Aber wenn ein Donald Trump, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach sage, wenn ein Donald Trump kommt, der gesagt hat, ah, wir haben 15 Fälle in diesem Land, in ein paar Tagen werden es null sein und jetzt dann den Notstand erklärt und gleichzeitig allen Leuten die Hand schüttelt, während die Aufnahmen sind, dann muss ich einfach sagen, gewisse Leute sind einfach unbelehrbar zu dumm oder einfach irgendwie böswillig, fast schon.
Ich glaube auch jetzt, im Moment ist die Zeit, wo man auch die Vorbildfunktion natürlich muss haben, wo man auch unaufgeregt, logischerweise, aber seriöse Massnahmen muss machen. Und wenn ich jetzt umschaue, Politiker wollen die Rezession weitermachen, die wollen 246 nationalen Schönräte aus der ganzen Schweiz auf Bern reisen, in einem Raum rein sein, in Zürich, weil man den Kantonsrat zwar in einem anderen Gebäude rein machen, trotzdem will man das durchführen. Ist das jetzt gescheit?
Ja, wahrscheinlich nicht, würde ich meinen. Aber jetzt auch bei uns, bei Radio 1, tun wir gewisse Massnahmen ergreifen. Wir haben für die Leute, die es geht, haben wir Homeoffice, wir haben den Abstand zwischen den einzelnen Leuten wirklich so gross wie möglich. Also wir sind jetzt, glaube ich, etwa 2-3 Meter auseinander.
Das ist, wir haben uns ja nicht die Hand gegeben heute Morgen.
Sicher? Nein, schon lange nicht mehr. Also die gebe ich schon lange nicht mehr die Hand. Aber nicht aus freundschaftlichen oder kollegialen Gründen, man weiss ja. Nein, also wir nehmen das ernst und es wird alles immer wieder geputzt. Wir haben am Eingang haben wir die Desinfektionsmittel, die verwenden wir dann alle Viertelstunde oder Halbstunde und so. Das muss man ernst nehmen. Ich werde auch weniger da sein. Ich werde auch mehr zu Hause sein. Ich gehöre zu der Risikogruppe, ganz klar. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Operation eigentlich vor, wegen dem Knie. Und bin also ganz verunsichert. Wahrscheinlich wird das nicht stattfinden. Weil die Spitalbett braucht man für wichtigere Fälle. Das muss man aufschieben. Alles, was bis jetzt gegolten hat, oder, ist jetzt irgendwie in Frage gestellt. Oder? Wir haben das Ferienhaus in Ibiza. Da werden wir jetzt halt eine längere Zeit nicht können angehen. Muss man das alles irgendwie verinnerlichen und sich darauf einstellen. Und darum sage ich, man erfährt jetzt erst so richtig, was man für ein Mensch ist, wer man ist. Das erfährt man in so einer Krisensituation, wie man mit deren umgeht.
Du hast viel Lebenserfahrung, wirst gleich 75. Gib uns einen Einblick, wie hat dich das jetzt schon verändert?
Einfach will ich sagen, ich habe in meinem Leben schon verschiedene auch persönliche Krisen erlebt. Und ich jedes Mal dann für mich allein einen Entscheid fällen und immer das Gefühl hatte am Schluss, ich habe bis jetzt jede Krise überstanden. Und ich werde auch diese Krisen überstehen. Wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich mich seriös verhalte, werde ich auch diese Krisen meistern. Und ich gerate weder in Panik, noch nehme ich es noch locker. Oder noch tue ich es rausschieben und mit irgendwelchen Argumenten, ja, wir wissen noch zu wenig und so weiter und so fort.
Sicherheit, lieber Sicherheitsmaßnahmen treffen, wenn man nicht sicher ist, als dass man etwas
weggeht. Genau. Und jetzt muss man schauen, wirklich das Positive. Vielleicht auch das Familienleben ein bisschen anders gestalten. Kommunikation intern anders gestalten. Zum Beispiel Gabriele hat jetzt gesagt, oh, jetzt tun wir mal den Keller ausräumen. Mhm. Jetzt haben wir endlich, also so doofes Zeug eigentlich. Aber jetzt hat man Gelegenheit, in dieser Zeit vielleicht Sachen zu machen, die man immer vor sich angeschoben hat. Und jetzt wird es einfach Prioritäten anders sein.
Es wird uns beschäftigen, es wird uns lang beschäftigen. Alle Experten sind sich sicher, man redet da nicht von Wochen, man redet von Monaten. Ist das überhaupt praktikabel, 2, 3, 4 Monate lang den Modus weiterzufahren?
Also wahrscheinlich muss das länger gehen, weil es zum ersten Mal geheißen, bis am 15. März kommen die Massnahmen. Und ich gesagt, das ist ganz klar, das wird dann verlängert und verschärft und so.
Jetzt reden wir bis Ende April. Es gibt aber, ja. Silvia Steiner sagt schon, bis zum Sommer her wahrscheinlich werden die Schulen zubleiben.
Gut, also es hat natürlich Wirkungen und zwar grosse Auswirkungen auf die Wirtschaft, muss man sagen. Also im Krieg, wo zum Teil die Männer nach Grenzen gegangen sind und die Fabriken stillgestanden sind, im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, ist eine Situation gewesen. Heute haben wir es ein bisschen anders, weil wir haben jetzt Homeoffice, wir haben das Internet, wir haben auch nicht mehr so viele Fabriken, weil wir sind eine Servicegesellschaft geworden. Aber natürlich die Auswirkungen auf den Konsum in der Gesellschaft, die sind massiv. Man weiss, eine Wirtschaft wird antrieben vom Konsum. Wenn der runtergeht, wenn der sich reduziert auf Nahrungsmittel, sage ich mal, dort wird er natürlich bleiben. Aber andere Sachen gehen weg. Man geht weniger kaufen. Computer werden offenbar massiv jetzt mehr verkauft als Ausnahme, weil man sich da ein bisschen aufrüsten muss. Dann kann das grosse Auswirkungen haben, weltweit auf die Wirtschaft, auf die Börse. Das haben wir in den vergangenen Wochen erlebt. Und es wird sicher so weitergehen. Niemand weiss, wie lange das geht, was die Auswirkungen sind, die Ausfälle. Man sieht jetzt auch allerdings, um es positiv zu sagen, in China geht schon wieder aufwärts.
Aber die grosse Frage ist natürlich, was passiert, wenn man die Massnahmen wieder stoppt? Dann wird sich das Virus wahrscheinlich wieder von neuem ausbreiten.
Außer die Leute, wenn natürlich so und so viele Leute das schon gehabt haben, dann sind sie wahrscheinlich weitgehend immun. Und man hat jetzt gesehen, in China werden in Apple-Läden weiter Computer verkauft. Sonst hat der Tim Cook weltweit alle Läden geschlossen. Und das heisst, es ist nicht nur die chinesische Regierung, die da irgendwie Propaganda macht, sondern eben der Chef von Apple, der realisiert, wie die Situation ist. Und die ist jetzt in China besser. Aber ich meine, der Preis, den China gezahlt hat und zum Teil heute noch zahlt, ist höher. Und das Gleiche wird auch uns betreffen.
Auf der anderen Seite merkt man auch, dass wirklich Panik ist in der Bevölkerung. Zum Teil, es werden Hamsterkäufe gemacht, was extrem unsolidarisch ist, wenn man jetzt gerade anderen Leuten Sachen wegkaufen. Das ist eigentlich irrational, weil Lebensmittel, ich glaube, da können wir die Hand ins Feuer legen. In der Schweiz wird man mit Lebensmitteln versorgt werden, auch in Zukunft.
Ich glaube nicht, dass das Panik ist. Ich würde jeder sagen, es ist Verunsicherung. Man sagt, oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Man mag sich ja noch erinnern, während dem Krieg damals und nach dem Krieg, einen Notvorrat, den man hatte, eine Liste und so, dann hat man das abgeschafft. Das wird es ja nicht mehr geben. Öl und Mehl und was Zucker und was da alles dabei war. Weil wir sind in einer globalisierten Welt, wo es keinen Krieg mehr gibt, der uns betreffen. Und jetzt plötzlich 180 Grad Dreieck und dann geht man aus Vorsicht, kann ich sagen, geht man da viel gut posten. Und ich habe das irgendwie mit der Studie zur Kenntnis genommen. Das ist nicht nur bei uns so. in der Schweiz, dass überall die Leute vor allem Toilettenpapier auch noch kaufen. Mm-hmm. Ich weiss nicht, ja, wie kannst du das erklären? Also, die Leute das Gefühl haben, das ist das grösste Problem, dass man so tonnenweise Toilettenpapier
kaufen. Es geht natürlich darum, dass man jetzt sagt, Hygienemassnahmen müssen hochgehalten werden und so weiter, aber es ist irrational, dass man jetzt vor allem WC-Papier postet. Ich habe das gestern erlebt. Meine Mutter ist nach einer längeren Klinikaufenthalt heimgekommen. Ich bin für sie noch gepostet und ich habe für sie einfach 3 Rollen Haushaltspapier gebraucht, weil sie keine mehr hatte zuhause. Und also ich bin in 5 Läden gegangen, bis ich das gefunden habe.
Aha, es ist du bist auch einer von denen.
3 Rollen, ich glaube, das dürfen wir noch kaufen, wenn es keine mehr
zuhause ist schon haben. Gut. Aber ja, nur zu sagen, das sind, glaube ich, irrationale Handlungen. Ich glaube, das ist jetzt eine Welle, die geht dann wieder runter, weil wenn man dann das Toilettenpapier hat, oder, dann muss man dann nicht mehr weiter kaufen. Eben, Nahrungsmittel sagt man, und ich glaube, das stimmt auch, dass die da sind. Ich glaube, dass
die sind voll bei den Grossverteilern.
Ich glaube, die Phase, die ist jetzt da, weil jetzt, nachdem man sie ja lange eben verdrängt hat, und dann plötzlich, oh, hallo, es ist wirklich schlimmer, als wir gedacht haben, hat man da jetzt die Reaktion gezeigt. Ich glaube, das ist nur vorübergehend.
Ich glaube persönlich auch, was man sich eigentlich vorbereiten sollte, ist vielleicht, dass andere Läden zum Teil nicht mehr offen haben und man vielleicht auch unter Quarantäne gestellt wird. Das heisst, vielleicht 2-3 gute Bücher kaufen, damit man dann auch etwas hat. Und da wären wir dann schon fast beim nächsten Thema, deinem Buch. Hören wir aber zuerst den nächsten Song an. Was hast du ausgesucht?
Der erste Song ist übrigens natürlich Bob Marley, Redemption Song, sein letzter Song auf seinem letzten Album. Ein ganz eindrückliches Lied, das mir jetzt gerade vorher beim Anhören wieder eingefahren ist. Der Song von der Erlösung, oder? Gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, wo die endlichen Fragen gestellt werden. Der erste ist Your Song von Elton John, wo es im Song drin heisst, unter anderem mit den Zielen How Wonderful World is the world is while you're in the how wonderful life is while you're in the world, so heisst es richtig. Und ich habe den Song gehört, wo unsere Tochter Lea geboren worden ist, wo ich direkt aus dem Spital rausgekommen ist, und wirklich die Welt ist durch ihre Person und ihre Präsenz für mich wunderbar geworden.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Der Roger Schawinski zu Gast im Doppelpunkt heute in der Sendung, die du vor rund 40 Jahren erfunden hast.
Erstaunlich, hä?
Wie ist das für dich jetzt eigentlich auf der anderen Seite zu stehen?
Unglaublich, dass das eben so lange her ist und so, weil man hat ja dann kein Zeitgefühl mehr und das eben, der Kassensturz vor 46 Jahren gegründet worden ist, heute immer noch die gleiche Sendung ist praktisch mit dem gleichen Konzept und immer noch Erfolge. Also eben, wenn man aus der Distanz das anschaut, dann kann man es fast nicht richtig einordnen. Auch dass ich jetzt dann soll 75 sein, das ist das...
Fühlst du nicht so alt, gell?
Das ist das Alter, das ich immer natürlich in Zusammenhang gebracht habe. Das sind schon fast schon Reisesituationen, aber sicher ganz alte Leute und so, die sich kaum mehr vorbewegen können und eigentlich nur noch irgendwie versuchen, so die letzten Jahre kontemplativ oder so zu verbringen. Und ich fühle mich natürlich total anders. Und da bin ich sicher nicht der Einzige. Es hat sich so viel verändert. Eben, 75 ist das neue 65 oder 60. Ich weiss es nicht. Die Lebenserwartung geht auf. Logisch bin ich da jetzt im letzten Teil, vielleicht im letzten Drittel vom Leben, aber richtig so erfassen, was da passiert ist und wo ich mich befinde, kann ich eigentlich nicht.
Ist ja auch immer der Moment, wo man sich dann Gedanken macht, wenn sich viele Sachen verändern. Du schreibst dann meistens ein Buch, jetzt auch, wo die Sendung beim SRF abgesetzt wird. Ist das deine Art, um so Sachen zu verarbeiten?
Unter anderem, also es ist Folgendes gewesen, ich habe da hier und da Vorträge gegeben vor Manager, aber auch von anderen Leuten, Unternehmern. Und ich habe gemerkt, die haben unglaubliches Interesse gehabt an dem, was ich erlebt habe, was ich gemacht habe und dann wollte wissen, warum ich das mache. Und dann bin ich zurückgekommen und habe das der Gabriela wieder mal erzählt. Dann hat sie gesagt, schreib doch ein Buch. Ich habe gesagt, nein, ich wollte jetzt kein Buch mehr schreiben. Ich habe schon 12 geschrieben, das war mein letzter gewesen. Dann hat sie gesagt, okay, dann mach das allerletzte. Und dann habe ich mich irgendwie mit dem Gedanken angefangen zu befassen und habe versucht zu überlegen, systematisch, warum hat jetzt der Typ aus dem Kreis 4, der gar nicht so speziell ist, nicht speziell intelligent oder...
Auch nicht aus einer Familie gekommen ist, die jetzt viel Einfluss gehabt. Im Vater hat er gerade Bettwaren verkauft.
Ja, genau. Und also, ich bin dann der Erste gewesen, der dann die Matur gemacht hat, doktoriert hat und so weiter. Aber warum hat der Sachen früher gesehen, mehr können realisieren, umsetzen, auch Sachen mit grosser Nachhaltigkeit vom Kassensturz über Radio 1, über Radio 24, über Tele Zürich und so weiter und so fort. Was sind da Gründe dafür? Und dann hat das angefangen, systematisch aufzuschreiben. Und dann ist eben das Buch rausgekommen, die Schawinski-Methode, 15 Kapitel, gebe ich so meine Grundsätze. Wo ich zum Teil, wo ich erst hinterher realisiert habe, dass ich mich genau so verhalten habe und habe das Gefühl gehabt, also jetzt bin ich in einem Alter, wo ich auch mentormäßig Sachen weitergeben kann, jüngere Leute wie dich und andere.
Das ist auch ein Bedürfnis von dir geworden im Alter, dass du das weitergibst?
Eigentlich immer schon gewesen. Ich habe sehr viele Leute habe ich ja gecoacht im Verlauf der letzten Jahrzehnte und sehr viele sagen mir, hey, dort hast du mir mal das und das gesagt und der Satz ist mir so geblieben, bis auf den heutigen Tag. Ich mag mich zum Teil überhaupt nicht mehr erinnern. Aber man hat zum Teil eben Wirkungen auf andere Leute, die man gar nicht so kennt. Und offenbar sehr vieles ist da gut angekommen, weil ich habe so ein gutes Verhältnis mit so vielen Leuten, die mal da gearbeitet haben, aber auch Verhältnis mit den Leuten, die jetzt da arbeiten, da bei Radio 1. Das beglückt mich und offenbar kann ich da Leute auf eine Art und Weise beeindrucken und auch beeinflussen, dass das als positiv wahrgenommen worden ist und wird und hat das jetzt in Buchform gebracht.
Das Buch, ich habe das natürlich gelesen, es kommt nächste Woche raus, der Titel «Die Schawinski-Methode – Erfolgsrezepte eines Pioniers». Es gibt böse Stimmen, die sagen, ja, deine Erfolgsrezepte sind eigentlich, dass du Sachen zusammenklaust, kopierst und dann aus deiner Idee ausgibst. Fangen wir an beim Buchtitel, die Schawinski-Methode, das war ein Tagesanzeiger-Titel vor etwa 4 Jahren.
Ja, aber das war ein Titel, der...
genau um das gegangen ist, dass man Sachen, dass du sollst, aus Wikipedia
abstellst. Das waren ein paar neidische, böswillige Journalisten, die auf unflätige Art und Weise irgendwie sich wollen profilieren. Nein, der Grund, wieso ich den Titel genommen habe, ist, weil es gibt bei CNN, bei Netflix gibt es eine Serie, The Kominsky Method, wo der Michael Douglas die Hauptrolle
Rolle spielt. Und er ist ein Coach von Schauspielern und macht das auf eine sehr amüsante, interessante und spannende und witzige Art und Weise. Und dann habe ich gesagt, wenn es schon Kaminski-Messe gibt, passt auch Stravinsky-Methoden. Und so ist der Titel entstanden. Und,
dass der Tagesanzeiger die Idee schon ein bisschen früher hat
mit dem Artikel. Ist, ja, komm, die vom Tagesanzeiger, die arbeiten sich an mir seit x Jahren ab. Das sind sehr viele Journalisten, sage ich jetzt einmal, die nicht damit können umgehen, dass sie vielleicht in ihrem Leben als Journalist nicht so viel erreicht haben wie ich als Journalist. Dann lass doch das sein. Okay, das ist nicht so wahnsinnig wichtig.
Aber du bist natürlich einer, der auch austeilt, immer in dem Moment, wenn du angegriffen wirst, jetzt auch wieder, sind Leute, die nicht so viel erreicht haben, das
gehört ja, weil das sind zum Teil auch Schreibtischtäter. Ich habe einen, ich wollte jetzt den Namen nicht nennen, nach einem von diesen Artikeln eingeladen, komm, jetzt reden wir mal darüber. Komm mal vorbei, wir reden über das. Hat sich nicht zu mir herangetraut. Dann gesagt, hey, komm doch mal, wir reden, wir können doch das besprechen. Nein, ich komme nicht. Er hat gesagt, ich schlage dich doch auch nicht zusammen. Was ist los?
Oder hat sie? Hat es Altersschlägereien gegeben hier? Nein,
ich habe noch mit niemandem eine Schlägerei gehabt. Das sind zum Teil Leute, die wirklich nur austeilen und nie erleben selber, dass sie mal dran kommen.
Wir kommen dann natürlich noch auf einzelne Tipps, die du gibst, auf einzelne Erlebnisse, die du schilderst. Was mir aufgefallen ist in diesem Buch, ist, du bist auch sehr selbstkritisch. Etwas, was Leute, vielleicht, die dich nur von der Fernsehsendung kennen, nicht so würden erwarten. Du schreibst zum Beispiel, ich verfluchte mich für meinen Verrat und meine nicht nachvollziehbare Dummheit und so weiter. Ist das etwas, wo bis jetzt vielleicht zu wenig rausgegangen ist, dass du sehr selbstkritisch bist?
Nein, das glaube ich nicht. Es ist das erste Mal, dass ich das vielleicht so formuliere. Aber ich tue aus all den Fehlern, die ich gemacht habe, allen Sachen, die mir widerfahren sind, versuche ich Lehren daraus zu ziehen und versuche, den gleichen Fehler nicht mehr zu machen. Und das ist ein Teil des Lernprozesses und darum sind auch die Fehler wichtig. Und ich will die in dem Sinn gar nicht missen.
Aber das ist vielleicht ein Learning, das du weitergeben willst. Fehler nicht zweimal machen, sondern sich hinterfragen.
Genau, also einfach gewisse Fallen. Das Kapitel heisst Fehler und Fallen. Es gibt auch Fallen, wo man rein trampen kann. Und das beschreibe ich überhaupt im Buch. Ich meine, du hast ja gelesen, ich tue ja das Ganze nicht einfach theoretisch abhandeln, wie so in Managerbüchern, sondern ich tue das in Geschichten erzählen.
Sachen, das liest sich auch sehr gut, dass man sagen, eben weil es persönliche Erfahrungen sind, weil es Geschichten sind, die du erzählst.
Eben. Und da wird das bildhaft. Ich tue das belegen aufgrund von Sachen, die passiert sind und nicht irgendwelche Konstrukt, wie man sie eben in gewissen so theoretischen Büchern über gutes Management, das ist nämlich auch ein wichtiger Teil, den ich jetzt in diesem Buch drin kann. Wie sollte man sich verhalten innerhalb von einer Firma, wenn man Chef ist von einer Firma, wenn man eine Firma gründen will und so weiter und so fort. Da gibt es ja unzählig viele Bücher, die da Patentrezepte geben und ich versuche es ein bisschen auf andere Art und Weise, indem ich das mit Beispiel belege, was auch funktioniert.
Doch das gerade. Was ist jetzt das Beispiel von einem Fehler, wo du gesagt hast, da habe ich extrem viel daraus gelernt?
Also beispielsweise, ich habe einmal die Lust gehabt, plötzlich ein Radio machen für klassische Musik, oder? Weil es das noch nicht gegeben hat, Opus Radio gegründet und habe das gemacht aus einer Laune raus, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt Radio 24 gemacht, jetzt habe ich mich x Jahre mit neuen Musik beschäftigt, Popmusik, jetzt mache ich mal das Gegenteil. Und habe das aber nicht abgeklärt, ob da wirklich ein Markt vorhanden ist, ob da eine genug breite potenzielle Hörerschaft vorhanden ist, hat denn das gemacht, also aus einer persönlichen Interessenlage raus.
Du hast dein auf dein Herz gelassen und den Verstand ausgeschaltet.
Genau, und hat dann zum Teil eben auch noch Probleme gehabt, weil der Ogi, damalige Medienminister, hat uns keine Sendefrequenz gegeben, hat gesagt, es gäbe keine, nachher hat man herausgefunden, es gibt noch hunderte von Frequenzen und jedes Lokalradio hat jetzt 15 UKW-Frequenzen und so weiter und so fort. Also man hat das nochmal dann aber verkleinert die potenzielle Hörerschaft und dann hätten das nicht können funktionieren. Also das heisst, persönliche Hobbys, die man hat und persönliche Anliegen, die man hat, die kann man ja pflegen. Aber daraus ein Geschäftsmodell zu machen, ist noch etwas anderes.
Und ein anderer Punkt ist 180 Grad, immer die Gegenseite quasi, immer das andere machen, was alle anderen machen. Das ist auch etwas, was
du also beispielsweise, ja genau, damals, also nachdem ich x Jahre schon Radio gemacht habe, alle haben dann gesagt, jetzt als nächstes gibt es Fernsehen in der Schweiz, privates Fernsehen. 1992 sind Gesetze entsprechend angepasst worden und da hat man das erste Mal können auch Fernsehwerbung machen in der Schweiz. Und dann haben alle grossen Verlage in der Schweiz eine Studie gemacht und haben dann festgestellt, in einem sehr gut ausgeschaffenen Konzept, man braucht da dazu, um ein Fernsehen, ein privates Fernsehen in der Schweiz, macht etwa 100 Millionen, aber der Markt gibt das nicht her. Darum ist die Schweiz für Privatfernsehen. Und das habe ich dann zur Kenntnis genommen und dann habe ich mich eben umgerüllt und habe gesagt, okay, die Schweiz ist zu klein, aber Zürich ist genug gross. Hallo, warum? Weil wenn ich ein Fernsehen mache für die ganze Schweiz, bin ich in Konkurrenz mit allen grossen Fernsehanstalten aus der Schweiz.
Das ist extreme Kosten natürlich auch.
Ja, und aus Deutschland und so weiter. Wenn ich aber etwas mache für Zürich, dann bin ich der Einzige und kann ganz ein anderes Konzept machen. Ich kann das auf ganz anderer Kostenbasis machen und habe dann die Idee gehabt, Tele Zürich zu machen. Das erste private Fernsehen in der Schweiz. Einfach, weil ich nicht das Gleiche angeschaut habe, wie die Experten in den grossen Verlagshäusern, sondern überlegt dann, wie finde ich ein USP, ein Unique Selling Proposition, etwas, was die anderen nicht haben und auch nicht in dem Sinne kopieren können, so leicht. Und du hast ja gesehen, was passiert ist. Nachher, kurz darauf aber, hat es dann überall die Teles gegeben, ja, in der ganzen Schweiz, die das alles haben versucht zu kopieren. Unter anderem auch mit dem Konzept. Halbstunde aus, halbstunde Tag. Mehr Geld habe ich nicht gehabt. Bin ich belächelt worden für das. Habe gesagt, mach dir nur Wiederholungen. Heute, im Zeitalter vom Internet, oder, ist das natürlich auf technischer Ebene viel leichter möglich. Aber damals ist das sehr innovative, moderne Art und Weise gewesen, wo man hat können, die starre Barriere, wenn ich um 7:30 Tagesschau verpasst, dann habe ich sie immer verpasst. So ist es damals gewesen. Hat man können durch die Wiederholungen aufbrechen und hat funktioniert und funktioniert bis auf den heutigen Tag.
Und ist natürlich dann auch kopiert worden, SRF Info, wo man dann eingeführt hat, wo man natürlich versucht hat, auch das zu konkurrenzieren. Wenn man dir jetzt so zuhört, man hört natürlich sehr häufig, du sagst, ich habe die Idee gehabt, ich habe das erfunden. Das ist nicht die schweizerische Art. Da eckst du natürlich auch zum Teil an, indem du das alles auf dich beziehst.
Es stimmt eben in dem Sinn gar nicht. Ich erzähle es natürlich, wie es war. Mhm. Aber richtig so eingedrungen ist das natürlich in der Comedy-Form beim Victor Jacobo, oder?
Das war meine Idee gewesen.
Ja, genau. Hat er sehr brillant gemacht. Er ist ja in Sachen Parodie von Menschen, ist er ja brillant, oder? Er hat also mich erkennt, auch mein Äußeres, mein Habitus, wie ich rede, wo ich selber dann gestaunt habe, ah, so bin ich. Also,
Selbsterkenntnis in dem Victor Jacobo.
Ja, er ist sehr ein guter Beobachter und kann das hervorragend machen. Durch das ist das Image irgendwie dann perpetuiert worden und die Leute haben das Gefühl gehabt, ich sehe so wie in der Comedy vom Jacobo und das bin ich natürlich überhaupt nicht. Ich bin auch nicht der, der nur immer die kritischen Fragen stellt, so wie man mich zum Teil da in dieser Sendung Doppelpunkt kennt, aber durch gewisse Sendungen oder am Fernsehen. Das ist eine Rolle. Und als Mensch und als Chef, jetzt kannst du vielleicht sagen, als einer, der Mitarbeiter führt in der Familie und so, bin ich ganz ein anderer Mensch. Und die Leute, die mich kennen, die haben von mir, glaube ich, ein anderes Bild als die.
Als ich dich kennengelernt habe, war ich sehr überrascht, wie du bist im persönlichen Kontakt. Das muss ich definitiv sagen. Ich habe dich auch kennt aus den Fernsehsendungen und ich habe gesehen, dort hast du eine Rolle, dort machst du das. Aber im persönlichen Kontakt, du hörst auf einen, man kann mit dir diskutieren, man kann Ideen haben, das ist definitiv anders, als du in der Öffentlichkeit überkommst. Stört dich das jetzt vielleicht auch aufs Alter, dass du da so einseitig überkommst?
Es ist ja klar, dass die Leute einfach sich ein Bild gemacht haben und wer in den Medien auftritt, der hat natürlich irgendwie eine andere Position und dann tut man sich ein bisschen auf das. Dann
die Frage war, stört dich das?
Ja, stört mich schon, ein bisschen, muss ich schon sagen, weil ich habe das Gefühl, eben, wenn du sagst, also wir arbeiten da jetzt in der Geschäftsleitung da bei Radio 1, wir sind ein Team, wo wir zusammen arbeiten und das ist nicht jetzt einer, der da sagt, ich bin der Chef, bewundert mich, man weiss, heute gibt es so viele charismatische Chefs, die einfach nur sich mit Adlaten umgehen, dann aber auch sich bewundern lassen und auf die Art und Weise dann unkritisierbar sind. Ich mache mich bewusst kritisierbar, indem ich eben Sendungen mache, wo ich zum Teil auch nicht perfekt bin, wo ich Fehler mache. Und damit ist es auch, glaube ich, einfacher für Mitarbeiter, da zu arbeiten und zu sagen, ja, der ist ja auch nicht perfekt. Und wenn ich mal einen Fehler mache, ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Das ist also etwas, was ich ganz bewusst mache. Und ich glaube, das hilft auch für ein gutes Betriebsklima.
Und du bist natürlich auch einer, der kritisiert in deinem Buch, vor allem jetzt auch das SRF, wo das Buch wahrscheinlich nicht wahnsinnig gerne wird lesen. Wir reden gerade drüber. Lass mal den nächsten Song an. Was hast du mitgebracht?
«It ain't over till it's over» von Lenny Kravitz. Also eben, es ist nicht vorbei, solange es nicht vorbei ist. Und das sollten wir uns genau jetzt besonders merken.
Here we are, still together.
Doppelpunkt heute zu Gast, der Roger Schawinski, der Mann, der eigentlich die Sendung häufig moderiert, hier auf Radio 1. Roger, wir haben über Kritik geredet in deinem neuen Buch. Dort packst du zwei Hände aus gegen das SRF. Dort schreibst du unter anderem über die Moderatorinnen und Moderatoren. Es werden die TV-Präsentatorinnen und Präsentatoren vorwiegend nach optischen Kriterien gecastet. Bei den Herren ist offenbar vor allem der ideale Schwiegersohn-Typ gefragt. Du schreibst von ewig lächelnden, gut frisierten, gut angezogenen und gut erzogenen Menschen, die dort vor der Kamera stehen. Warum tust du jetzt so nachtreten? Ist das, weil deine Sendung abgesetzt worden ist?
Nein, das ist eine Kritik, die ich schon lange hatte. Und die Kritik muss man ein bisschen differenziert anschauen. Das Kapitel heisst Persönlichkeiten. Und ich führe dort auf, dass früher auch viel mehr Persönlichkeiten gewesen sind. Zum Beispiel ein Walter Scheibli, wo der kam, zu mir, zu Radio 24, hat er gesagt, ich wollte immer Sportreporter werden, ich bin da Vertreter für irgendwelche Apparate und so. Aber beim bei der SRG hat man mich abgelehnt, weil ich einen kleinen Sprachfehler habe.
Leicht untertrieben.
Gut, also. Und ich habe mir den Menschen angeschaut und der war so toll gewesen als Mensch und so viel Begeisterung für den Sport. Und er hat ihm gesagt, du kommst jetzt zu uns und ich mache aus dir einen Star. Und du weißt, was passiert ist. Ist also neben Benny Thurn der bekannteste Sportreporter geworden.
Standing Ovations im Hallenstadion für ihn, wenn er mit seinem Pulli dort hockt.
Ich gebe auch andere solche Beispiele. Auch bei der SRG früher ein Hans O. Staub, der eine Stimme hatte, wo total heiser war, wo man eigentlich das Gefühl hat, er kann nicht das Mikrofon, ist eine Ikone geworden und so weiter. Und was ich sage, die Art von der Auswahl von Mitarbeitern gibt's heute nicht mehr. Heute wird alles ein bisschen über einen Leisten geschlagen. Ich muss nur sagen, es hat tolle Leute bei der SRG oder bei SRF. Und gute Kollegen und ein paar Leute, die wirklich echte Persönlichkeiten sind. Aber ich habe jetzt gerade gestern ein Interview gelesen mit der Susanne Kunz, die ja da lange Jahre da war, 1 gegen 100. Und sie hat gesagt, mir hat man gesagt, du kannst nicht Moderatorin werden, du bist zu wenig schön, du bist auch zu dick. Oder, dann hat man, und sie hat auch gesagt, viele von diesen Moderatoren haben zu wenig Ecken und Kanten. Sie sagt also das Gleiche. Und genau das, glaube ich, ist passiert, wenn man jetzt zum Beispiel anschaut. Ich gebe ein Beispiel. Früher in der Rundschau, die Entwicklung, das war der Hannes Pritschki, heisser Stuhl. Mhm. Total kritisch. Und wirklich tough und hat also irgendwie sich nicht gescheucht, irgendwie auch Kritik einzufangen. Dann, Jahre später, Sandro Botz, immer noch auf dieser Linie, oder? Sind sie vom Afbissen, Christoph Mörgeli, mhm, auch noch so. Und heute, wenn wir jetzt den heutigen Moderator anschauen, der ist einfach sandgestrahlt, nett.
Gut, vielleicht braucht er auch ein bisschen Zeit, um in dieser Rolle nachzukommen.
Nein, von der Persönlichkeit. Nein, komm mal, wie viel Zeit? Du brauchst nicht Zeit. Sondern da musst du irgendwie die Persönlichkeit mitbringen. Aber das ist er unter anderem, weil man das jetzt will. Und das ist ja meine Kritik, dass man nach No Billag, statt dass man einen Aufbruch gemacht hat, statt dass man gesagt hat, jetzt wollen wir wieder mehr Persönlichkeiten, wir können uns mehr getrauen, geht es eben mehr in die Richtung. Das ist also, Nathalie Wappler hat ja in ihrem ersten Interview gesagt, wir wollen keinen Meinungsjournalismus mehr.
Hat sie ein bisschen präzisiert in deiner Sendung dann letzte Woche?
Ja, aber es ist klar gewesen, dass das so verstanden wurde. Ich habe es nicht gefunden, präzisiert. Die hat gesagt, wir wollen nicht mehr SVP-Politiker als Stumpenraucher zeigen. Das war ganz klare Ansage gewesen, also für sogar Befehlsausgabe. Wir wollen diese Form von kritischem Journalismus nicht, weil das schafft uns politische Probleme und so weiter und so fort.
Also du findest, es braucht auch wieder mehr Persönlichkeiten, mehr Charaktere auf dem Sender und vor allem auch die Leute, die vorne dran stehen bei den Kameras, die müssen bereit sein, auch Kritik einzustecken. Ja. Einen Shitstorm einstecken, wenn du das hunderte Mal gemacht hast.
Es müssen nicht alle sein wie ich. Das glaube, das würde das Fernsehen nicht aushalten. Das ist auch nicht nötig. Ich beziehe das nicht auf das. Ich würde eher sagen, Vorbilder müssen sein oder müssten sein. Ein Armin Wolf beim ORF. Der seit 20 Jahren macht er dort ein Bits 2. Und wenn es dann mal wirklich Kritik hagelt, weil er irgendwie mit einem FPÖ-Politiker irgendwie in die Grenze hineingekommen ist und es hat Lampen gegeben, dann wird er gestützt von der Chefredaktion oder von der ganzen, vom Fernsehdirektor. Und das Gleiche sagen wir Karin Mioska bei den Tagesthemen. Die kann auch ein bisschen in einen Infight gehen, in Interviews mit irgendwelchen Spitzenpolitikern.
Und du hast dich nie gestützt gefühlt.
Das habe ich das Gefühl gehabt, das sind Vorbilder. Ich meine, und das sind auch Leute, die ein bisschen älter sind, die zum Teil, Karin Mioska macht das seit 13 Jahren. Und die kommen auch die Unterstützung über. Und ich habe zum Teil, ja, ich habe zum Teil das Gefühl gehabt, in kritischen Sendungen, ich habe 5 Beschwerden gehabt.
die angenommen worden sind nach 338 Sendungen. Das ist also beschämend wenig, muss ich sagen.
Hättest du lieber mehr gehabt? Ist auch ein Auszeichnungsmerkmal, wenn man mehr Beschwerden bekommt?
Nein, aber ich habe ja eine kritische Sendung gemacht, das ist wenig. Und ich meine, die 5 Beschwerden, die angenommen wurden, sind sehr fragwürdig, auch unter fragwürdigen Argumentationen. Das ist mir so der Göhle-Song in Sinn gekommen. Man hätte lieber viel blöder da.
Ja, genau, den Göhle.
Oder? Und ich glaube, das ist eben wichtig, man muss hier und da anstoßen, gerade in der heutigen Zeit. Und wenn ich Sendungen schaue mit dem Chuck Todd bei NBC oder mit dem Jake Tapper bei CNN, wie die Politiker Interviews führen. In der heutigen Zeit ist das wichtiger denn je. Und hier und da habe ich einfach das Gefühl, macht man so Pseudo-Interviews, wo Fragen und Antworten, so scheint es mindestens, abgesprochen sind. Und da wünsche ich mir mehr Mut, mehr Freiheit und mehr Rückendeckung. Das ist eigentlich meine Kritik.
Und hast du das Gefühl, da hast du können ein Umdenken irgendwie in Gang bringen? Ich habe nicht das Gefühl, weil ich meine, gerade mit Aussagen, die du gemacht hast in der Sendung mit dem Roger Blum, wo du gesagt hast, solche Sendungen wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil ich der letzte unabhängige Journalist war.
Ja, bin ich auch. Und als das bin ich auch angestellt worden.
Aber du hast auch Lohn bekommen vom SRF.
Was?
Von dem her bist du nicht unabhängig gewesen.
Ich bin in dem Sinn unabhängig gewesen, dass ich nicht fest angestellt bin und da keinen Gesamtarbeitsvertrag hatte. Und man hat mir gesagt, du hast es Image und ein Prestige aufgrund von dem, was du gemacht hast während vielen Jahrzehnten. Du bist auch kein Festangestellter. Du solltest auch die SRG innerhalb der SRG können kritisieren wegen deinem Status. Und das ist wichtig für uns, weil wir so gross sind und so mächtig oder zum Teil übermächtig, wollen wir das auch bei unserem Sender drin haben. Und ich bin der Einzige gewesen, der in den letzten Jahren zum Beispiel kritische Interviews gemacht hat mit dem Generaldirektor Roger Deweck oder mit dem Präsident China oder eben auch mit dem Ombudsmann Roger Blum. Warum ist das so? Eben wegen meinem speziellen Status. Und ich habe jetzt das halt gemacht mit dem Roger Blum, weil er tritt ab und ich tritt ab jetzt gleichzeitig und wollte Transparenz schaffen. Wer ist das überhaupt, der Ombudsmann, bei dem Rammis immer wieder? Wie geht der vor? Und ich finde, das war eine ganz wichtige Sendung. Und ich glaube, ja, Leute, die dort fest angestellt sind, können und werden solche Sendungen nicht mehr machen. Auch mit der Nathalie Wappler konnte ich letzte Woche so ein kritisches Interview machen. Das erste Interview, wo sie
spricht aber auch für sie, dass sie in die Sendung gekommen ist.
Ja,
wie ist das passiert? Ist sie freiwillig gekommen?
Also gut, also jetzt können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Aus dem Nähkästchen plaudern. Was musst du jetzt noch erzählen?
Eigentlich, mein Vertrag ist abgelaufen bis Ende Jahr, Ende 2019. Und sie hat dann gesagt, komm, wir noch verlängern ein Vierteljahr. Ich habe dann gefragt, warum. Es war nicht sehr klar gewesen, aber ich glaube, weil die Nachfolgesendung dort einfach noch nicht parat war, wo jetzt dann ja kommen soll. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache das. Aber eine Bedingung habe ich, du musst noch zu mir in die Sendung kommen. Und dann hat sie sich da gehalten und das finde ich toll. Muss ich sagen, ich habe ihr auch gratuliert. Danke nach der Sendung. Sie war übrigens sehr happy gewesen über die Sendung, wie sie mir gesagt hat. Es ist alles gut gegangen. Und ich glaube auch dort Transparenz, Transparenz, Transparenz.
Aber etwas, was du in deinem Buch auch noch schreibst, kurz bevor wir am Schluss sind von dieser Sendung, ist, das Wichtigste ist, dass man im Driver-Sitz sitzt. Das bist du bei dieser Entscheidung nicht gewesen. Die Sendung ist abgesetzt worden. Nicht du hast von dir aus aufgegeben. Hat dir das wehtun?
Das ist klar, das ist eigentlich beschrieben, das ist auch in einer Beziehung so. Der geht in unserer Beziehung, der hat es immer leichter als der gegangen wird. Und sehr oft im Leben bin ich im Driver-Sitz da nicht. Eben die Entscheidung ist gekommen. Und was mich gestört hat am meisten, dass die Erklärungen, die dann gemacht wurden, sind, wieso die Sendungen...
Der Finanzaspekt, der dann angeführt worden ist.
Aus Kostengründen, ist es falsch gewesen und hat niemand geglaubt. Das ist die billigste eigenproduzierte Sendung. Und obwohl ich einen sehr respektablen Marktanteil habe um die Sendezeit, mehr als alle anderen eigenproduzierten Sendungen um diese Zeit. Aber das war einfach falsch gewesen. Und niemand hat es geglaubt. Und darum tue ich in meinem Buch schreiben, was die wahren Gründe gewesen sind. Weil ich bin eben für Transparenz. Ich schreibe ein Buch, wo man mich rausgehört hat aus der Tat. Dann der so wollen, irgend so ein Kommuniqué machen im Gegenteil.
Gegenseitig Nein vernehmen, wie man das immer kennt.
Ich bin für Ehrlichkeit, für Transparenz. Und hat das auch dort verlangt. Nein. Die haben dann geschrieben. Also, ich bin also sofort rausgeknallt worden, oder? Und die haben das ins Kommuniqué müssen schreiben. Und ich finde es nicht okay, wenn die SRG Kommuniqué machen,
die macht, wo die Waren nicht drin sind und nicht glaubwürdig sind. Dass du Glaubwürdigkeit von der SRG, weil die Leute sagen, das stimmt doch sicher nicht. Tut doch einfach unterminieren und das sollte man doch nicht machen.
Man spürt also, es ist da doch immer noch ein bisschen Nachwehen, sind da natürlich umeinander. Du verarbeitest dir dann das neues Buch, schreibst Amix, eben jetzt die Schawinski-Methode. Wir sind schon fast am Schluss der Sendung. Ich werde noch ein ganz kurzes Spiel machen mit dir, das du vielleicht kennst. Ich habe zwei, drei Sätze angefangen, die du gerne würdest fertig machen.
Oh mein Gott.
Dass ich häufig als arrogant einbildet und narzisstisch beschrieben wird, auch in den Medien. Das ist für mich?
Das ist für mich langsam ein bisschen geisttötend. Und da reden die Leute einfach irgendwelchen anderen Leuten an, ohne sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Und es sind sehr viele Leute, vor allem mit den sozialen Medien, die dann das aufnehmen. Und man merkt dann auch aus diesen Kommentaren, die haben die Sendung gar nicht angeschaut. Sondern die haben vor allem die Zitatil-Sendung, die offenbar die Leute so erregt hat und so ihre Meinung verfestigt hat über mich, sind die einfach bereit, bei jeder Gelegenheit über mich herzuziehen. Aber das ist eben das Internet, das sind die Shitstorms und das sind gewisse Leute, die das total bevölkern und auch irgendwie lahmlegen.
Und mit deiner Lebenserfahrung kannst du vielleicht auch da ein bisschen drüber stehen. Wenn ich jetzt nochmal 25 wäre, dann würde ich?
Dann würde ich versuchen, einfach das Beste rauszuholen, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Und ich habe das dort auch nicht gewusst. Ich kann sagen, ich habe mehr erreicht, als ich mir eher erhofft habe. Staune selber manchmal drüber. Es kommt mir zum Teil so vor, wie wenn das in meinem früheren Leben gewesen wäre. Speziell für die Sendung, Roger Schawinski heisst er, glaube ich, am nächsten Donnerstag sind wir wieder auf der Pizza Gruppera gefahren und ich bin dort hoch und sie hat denen nochmal angeschaut und gesagt, das muss ein Irrer gewesen sein, der das Gefühl hat, da auf dem 3000er da oben mit so einer Antenne kann man die Mediensituation in der Schweiz verändern, das Monopol aufbrechen und dann habe ich gedacht, aber mit 34 hat es vielleicht so einen gebraucht, heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen.
Und am Schluss von dieser Sendung fühle ich mich
dankbar, dass du da als Journalist gute und kritische Fragen gestellt hast, weil das ist die Essenz da von diesem Radio, auch gegenüber dem Chef.
Gut, besten Dank. Wir haben noch einen Musiktitel, den du auswählen kannst. Wer das, was noch spielt?
Also machen wir von Billy Joel Uptown Girl. Warum? Gabriella ist meine Frau. Wir kennen uns fast 27 Jahre. Sie ist ein Uptown Girl. Sie ist von Zürichberg gekommen. Und er beschreibt den Uptown Girl und Downtown Guy. Und ich bin der Downtown Guy vom Kreis 4. Und irgendwie fühle ich mich da speziell angesprochen.
Wunderbar. Danke, Roger, dass du heute Gast gewesen bist im Doppelpunkt. Und natürlich alles Gute für deine letzte Fernsehsendung, für dein Buch, das du rausgibst. Und natürlich, was ich auch allen Hörerinnen und Hörern wünsche, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Den nächsten Doppelpunkt, den gibt es in einer Woche wieder mit dem Roger Schawinski als Moderator. Ich wünsche noch ganz einen schönen Sonntag.
Sunday-Deal im Pfister-Online-Shop. Profitieren Sie von attraktiven Angeboten. Nur heute auf pfister.ch.
Sprechstunde mit dem Radio 1 Arzt Merlin Guggenheim. Jeden Montag und Mittwoch am 20.10 Uhr erfahren Sie alles rund ums Thema Gesundheit. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Gesund sein und gesund bleiben mit der Radio 1 Sprechstunde. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.